Ich weiß nicht, wer von euch am 14. Juli auch da war. Das war meine letzte Predigt hier. Und mir ist dort um das Verhältnis gegangen von Werk, also das, was wir tun, und dem Heil, der Versöhnung mit Gott. Und die Grundaussage von mir dort war, wir sind allein durch Gnade gerettet, erlöst, versöhnt mit Gott. Allein durch Gnade. Das ist ein Geschenk, das Gott uns macht in Jesus. Und das einzige Werk, wenn du so willst, das für deine Erlösung, für deine Versöhnung mit Gott etwas zählt, ist, dass du Ja sagst zu dem Geschenk. Wir sehen das so schön in... Schau mal. Doch, Gott. Römer 3, 23 bis 24. Denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren, doch werden sie allein durch seine Gnade, Gottes Gnade, ohne eigene Leistung gerecht gesprochen, und zwar aufgrund der Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Alle haben gesündigt. Das heisst nichts anderes, als alle Menschen sind mal grundsätzlich von Gott getrennt. Ich habe schon oft das Gespräch gehabt mit Leuten, die dann gesagt haben, ja, aber ich habe nie gesagt, dass ich von Gott getrennt sein will. Und dann denke ich einmal, ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir voll. Das Problem ist nicht, dass du dir irgendwann mal gesagt hast, ich will nicht mehr mit Gott zu tun haben. Das Problem ist, dass du in einen Zustand geboren bist, wo du von Gott getrennt bist. Und weil Gott uns, seine Kinder, seine Söhne und Töchter, seine Schöpfung so sehr geliebt hat, hat er eine Tür aufgemacht für uns, dass wir zurückkommen zu ihm. Das ist das, was Jesus tun hat. Dass wir erfüllt werden mit seinem Heiligen Geist, wieder durchdrungen sind von ihm und wieder die Menschen sein können, die wir eigentlich sein sollen. So wie Gott uns im ursprünglichen Plan gedacht hat. Durchdrungen von seiner Liebe. Und dann, und wirklich erst dann, kommen die Werke, das, was wir tun, ins Spiel. In Jakobus 2 heisst es, der Glaube ohne Werk, der ist tot. Und ich möchte heute die Werke, das, was wir tun, ein bisschen genauer betrachten, in einen grösseren Zusammenhang stellen. Mein Fazit aus der letzten Predigt war ja unter anderem, dass das, was wir tun, ist nicht eine Art Anzahlung oder Ableisten oder irgendwie irgendetwas für das, was Gott uns geschenkt hat, für seine Liebe in Jesus. Sonst wäre es ja kein Geschenk mehr. Was wir tun, ist vielmehr ein Beleg dafür. Wie wir leben, ist ein Beleg dafür, ob die Beziehung mit Gott tatsächlich vorhanden ist oder nicht. Und ob wir durchdrungen sind von dem liebevollen, väterlichen Geist, der uns verändert. Jetzt kommen wir zu dieser Veränderung. Und das ist ja schön und gut, aber ich glaube, es bleibt immer noch ein bisschen die Frage offen, ja, warum denn muss Gott uns verändern? Also was stimmt denn nicht mit dir und mit mir? Was ist denn kaputt an dir und an mir, dass Gott uns muss verändern muss? Was ist das Ziel von dieser Veränderung? Ist es so Veränderung um der Veränderung willen? Oder möchte Gott einfach uns, ich weiß auch nicht, uns ein bisschen verbessern? Oder so Version 2.0. Ich habe mal in einer Gemeinde gesehen, die haben so ein, in ihrem Schaufenster haben sie so einen Satz gehabt, Jesus verschönert das Leben. Ist es das? Möchte er unser Leben verschönern, unsere Lebensqualität verbessern? Oder will er uns einfach ein bisschen kirchentauglicher machen? Und ich glaube, die Antwort ist noch etwas viel Besseres als all diese Sachen. Es geht um etwas viel Größeres. Und zwar geht es darum, wir sind alle mit einer Bestimmung geschaffen. Ich weiß nicht so genau, ob das so funktioniert mit Gott hat einen Plan für dein Leben und jede Sekunde ist durch ein Plan. Das glaube ich eigentlich nicht. Ich sage immer, Gott hat. Ich weiß nicht, ob Gott einen kompletten Plan hat, ein komplettes Set hat für dein Leben. Aber was ich sage, ist, Gott hat eine Bestimmung für dein Leben. Und die Grundbestimmung von uns allen steht im 1. Mose, 1. Kapitel 24 bis 28. Zeigt das jetzt nicht, ist das nicht vor. Das ist dort, wo Gott den Mensch schafft. Da sagt er, komm, wir machen Menschen. In unserem Abbild, in meinem Abbild, sagt Gott, schaffen wir Menschen. Und gerade nachher kommt der Auftrag. Verwalt meine Schöpfung. In Gottes Autorität, seine Schöpfung, die Welt verwalten. Ich weiss, das Wort Autorität ist für gewisse Leute manchmal schwierig, weil mit dem Wort Autorität so Sachen verknüpft sind wie der Hitler und der Stalin und der Mao und der Kajanik und Nordkorea. Das ist Autoritätsmissbrauch. Autorität von Gott haben bedeutet, ich habe von Gott die Fähigkeit und die Freisetzung bekommen, um das, worüber ich Autorität habe, pflegen, schützen und freisetzen. Und so sollen wir mit Gottes Schöpfung umgehen. Weil sie ist uns gegeben. Psalm 115, 15 bis 16. Ihr seid vom Herrn gesegnet, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Himmel gehört dem Herrn, die Erde aber hat er den Menschen gegeben. Sie gehört immer noch Gott. Aber wir sollen als in seinem Abbild geschaffene Menschen, seine Repräsentanten, die Welt verwalten. Die Schöpfung verwalten. Die Berufung vom Mensch, der Grundauftrag ist nie verloren gegangen, ist nie aufgehoben worden. Aber durch Trennung zwischen Mensch und Gott ist er korrumpiert worden, verfälscht worden. Und in Jesus hat Gott uns wieder rausgelöst aus dieser Korruption, von dem Grundauftrag, seine Schöpfung zu verwalten und sein Abbild zu sein. Und das ist das, was wir in Epheser 2, Vers 10 lesen. Denn wir sind Gottes Schöpfung. Noch spannend, wir gehören auch zu dieser Schöpfung. Also mit sich selber umgehen, ist auch Teil von dem Verwaltungsauftrag. Er hat uns in Jesus Christus neu geschaffen, damit wir die guten Taten ausführen, die er für unser Leben vorbereitet hat. Darum redet man von Wiedergeburt. Er hat uns in Jesus Christus neu geschaffen. Es ist also nicht so, dass wir planlos irgendwelche Veränderungen über uns ergehen lassen. Das hat Sinn und Zweck. Oder ich kann vielleicht sogar sagen, das hat System. Eine der Grundfragen, die die Menschen, ich glaube, haben, seit es Menschen gibt, ist, was ist denn der Sinn vom Leben? Mir ist aufgefallen, und ich muss manchmal ein bisschen schmunzeln, ich habe das Gefühl, in so unserer christlichen Szene wird die Frage oft auch gestellt, aber sie wird ein bisschen anders formuliert. Wir suchen nicht mehr nach dem Sinn vom Leben, wir suchen, was ist denn meine Berufung? Ich glaube, im Kern ist es eigentlich die tupfgleichige Frage. Wer bin ich? Was soll ich machen? Was ist meine Identität? Zu was bin ich gemacht? Und was mache ich aufgrund von dem? Und ich glaube, Gott möchte, dass wir Männer und Frauen werden, wo seine Schöpfung, das, was er uns anvertraut, so verwaltet, wie er es gedacht hat. So, wie es Jesus gemacht hat. Und wegen dem möchte er uns verändern. Wir sollen Menschen werden, die sein Königreich, sein Denken, seine Pläne in alle Schichten der Gesellschaft hineinbringen. Also nicht nur hier in die Kirche, sondern von hier wieder raus in alle Schichten der Gesellschaft, in die Wirtschaft, in die Politik, ins Sozialwesen, ins Gerichtswesen, die Jurisdiktion, da kommt gar kein schlaues Wort in den Sinn, in alle Bereiche der Gesellschaft, auch ins Handwerk. Und ich will den Weg von der Veränderung, wo Gott mit uns geht, anhand von drei Überbegriffen beschreiben. Die greifen ineinander, die kann man nicht so einfach super trennen. Und zwar sind das die Begriffe Anbetung, Sklavenmentalität aufgeben und ein Lebensstil, wie Gott für uns gedacht hat. Oder eben in meiner Sprache, ein Lebensstil vom Gott, von Gottes Königreich antrainieren. Und wir fangen damit mit dem Punkt Anbetung. Du bist geschaffen zum Arbeiten. Ob du das weißt oder nicht, der Mensch betet immer etwas an. Anbetung hat nicht nur damit zu tun, dass man irgendwie vor dem Altar abknüllt und verzückt Augen vertreibt. Anbetung gibt es in einer sehr viel nüchterneren Form für jeden Mensch. Und das ist nämlich, was ist im Zentrum von deinem Herz? Das, was dort ist, betest du an. Dem laufst du nach, dem eiferst du nach, das verfolgst du. Es gibt Menschen, ein einfaches Beispiel, die beten ihren Erfolg an, ihre Karriere. Und dort, wo wir arbeiten, sind wir bereit zu opfern. Es gibt ja immer wieder die heiße Diskussion um die Kita-Plätze oder Kindertagesstätten, dass man die immer subventionieren und so. Weil halt nur mal ganz viele Eltern ihre Kinder gerne den ganzen Tag irgendwo in eine Kita gehen, damit sie Zeit können brauchen, um ihrer Karriere nachzugehen. Und verstehe mich da nicht falsch, ich rede nicht von den Fällen, wo Leute alleinerziehend sind und nicht anders können. Oder wir sind auch in unserem reichen Westen an einem Punkt, wo zum Teil ein Einkommen einfach nicht reicht. Das gibt's und von dem rede ich nicht. Ich rede von dem, wo er irgendwie Topmanager ist von irgendeiner Firma und sie ist vielleicht Chefchirurgin und sie opfert Zeit mit ihrem Kind, ihrer Karriere, weil ein Lohn von beiden würde locker lange für ihr Ein- und Auskommen. Aber sie möchten ihre Zeit, die sie mit dem Kind könnten verbringen, opfern für ihren beruflichen Erfolg. Sie bettet ihren Erfolg an. Es gibt Leute, die bettet Geld an. Wie kann ich möglichst viel davon überkommen? Wie kann ich es schützen? Vielleicht vor dem Fiskus, oder? Keine Zahl gern steuern. Obwohl es ein Privileg ist, dass wir in diesem Land Steuern zahlen dürfen. Das heisst, du wohnst da, du darfst da sein. Ich will nirgends anders leben. Auch nicht, wenn es dort ein Meer hat, auch wenn ich es mehr schön finde. Ich fühle mich privilegiert, dass ich in diesem Land leben darf. Es gibt Leute, die beten Sex an. Das ist auch sehr, sehr verbreitet unter uns, in unserer Gesellschaft. Es gibt so für mich das Männerding und das Frauending. Ich glaube, Männer haben mehr so den Hang zum anderen sexualisieren. Du schaust eine Frau an, du stellst dir vor, wie sie nackt aussieht, das ganze Kopfkino geht los. Ich glaube, das Frauending ist eher, dass du dich selber sexualisierst. Du stehst vor dem Spiegel. Ich finde das interessant. Ich glaube, manchmal, als Frau sexualisierst du dich selber, indem du quasi deinen Wert auf dem Männermarkt anhand von deinem Körper definierst. Es ist auch eine Art von Anbetung. Und so beten wir alle irgendetwas an. Und ich bin beim Thema heute inspiriert worden, unter anderem von einem Theologen, der heißt N.T. Wright. Ich möchte heute zwei von seinen Zitaten mit euch teilen. Und das eine ist zum Thema Anbetung. Er sagt, wenn Menschen dem, was nicht Gott ist, von Herzen treu sind und das auch anbeten, dann hören sie mehr und mehr auf, das Ebenbild Gottes zu widerspiegeln. Es gehört zu den grundlegenden Gesetzen des menschlichen Lebens, dass man das wird, was man anbetet. Mehr noch, man strahlt das, was man anbetet, nicht nur auf das Anbetungsobjekt zurück, sondern auch nach außen in die Umgebung. Wir sollen Gott widerspiegeln. Und ich zeige euch jetzt ein Bild und ich habe schon nachher gemerkt, dass es eigentlich genau verkehrt ist. Ich zeige es trotzdem, weil ich es herzig finde. Ich glaube, es ist auf die andere Seite auch richtig, oder? Ich glaube, wenn Gott in uns lebt und wir schauen in den Spiegel, dann sollen wir nicht in erster Linie sehen, wie klein das wir sind, sondern wie groß das Gott ist, der in uns lebt. Seine Möglichkeiten zu unseren Möglichkeiten. Seine Gerechtigkeit, Jesu Gerechtigkeit zu unserer Gerechtigkeit. Seine Sohnschaft zu unserer Sohn- und Tochterschaft Gottes. Aber eigentlich müsste es jetzt genau umgekehrt sein. Wir sollen Gott widerspiegeln. Das Problem ist folgendes. Wenn wir uns als Spiegel von Gott, jetzt wird das Bild ein bisschen rum, wegdrehen von Gott, dann widerspiegelt man irgendetwas anderes. Zum Beispiel uns selber. Und dann passiert so etwas. Ja, stimmt. Dann passiert so etwas. Du siehst dich selber, du schaust dich an, und in der Distanz wird es immer verschwommener, ein bisschen finster und endlos. Oder? Das sich endlos verzehren nach mehr, nach irgendetwas. Ich muss noch etwas haben, ich muss noch etwas darstellen, ich muss noch etwas sein, ich muss noch einen Erfolg verbuchen, ich muss noch besser ankommen. Es wird so endlos, oder? Das tiefe Loch im Herz vom Menschen, das er nicht fühlen kann. Und an diesem Punkt sind wir nicht mehr Abbild Gottes. Wir sind nicht mehr so, wie Gott uns geschaffen hat. Sondern wir werden das, was wir arbeiten. Und da kommt übrigens, wir haben am Anfang Römer 2, Vers 23 gelesen, alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Ich habe den Vers ein bisschen angeschaut und musste sagen, ich verstehe den nicht als einen Ablauf. Du sündigst und Gott ist böse auf dich und nimmt seine Herrlichkeit weg. Ich verstehe den Vers so. In dem Moment, wo du sündigst, also dich von Gott abwendest, wie auch immer das aussieht, in dem Moment verlierst du Herrlichkeit Gottes, weil du sie nicht mehr widerspiegelst. Es ist nicht, weil Gott dich straft und böse auf dich ist, es ist eine logische Konsequenz. Wenn du nicht mehr Gott anschaust, widerspiegelst du ihn auch nicht mehr. Und du hast nicht in dir eine Gottes Herrlichkeit, er hat sie. Wir werden dem ähnlich, was wir anbeten. Also wenn ich das mache, baue ich nicht mehr Gottes Reich. Ich verkünde nicht mehr seine Herrlichkeit, sondern meine eigene in meinem Erfolg, meinem Geld, meinem Sexualleben oder was auch immer im Zentrum von meinem Herz ist. Und ein erster Schritt in das Leben, in dem Leben mit Jesus nach Epheser 2,10. Neu geschaffen in ihm, um die guten Werke tun, die Gott bereitet hat, ist, dass man wieder lernt, Jesus anbeten. Und wenn ich anbeten sage, meine ich nicht nur Lobpreis oder Gebetszeiten, sondern ich meine, dass unser Leben sich ausrichtet an dem, wie Gott uns gedacht hat. Unser Verhalten, 24 Stunden am Tag. Dass Gott mehr ins Zentrum kommt, dass ich vielleicht konkret Jesus mehr im Blick habe. Dass ich mich vielleicht immer mal wieder den Evangelien bediene. Sie lesen, schauen, wie ist denn Jesus? Dass es mir ein Reflex wird, was würde Jesus machen? Das ist nicht einfach so ein cooler Spruch, den du am Armband oder als Autoaufkleber tragen kannst. Das ist eine Herzenseinstellung. Ich möchte lernen von Jesus. Warum? Wo er als Mensch auf dieser Welt war, ist er 100% Abbild Gottes gewesen. Mehr als wir es jemals könnten sein. Aber darum ist er ein Vorbild und ich will mich an ihm orientieren. Also, man haltet mal fest, du wirst das, was du anbetest. Weil das verfolgst du in deinem Leben. Das, was im Zentrum von deinem Herz ist, das verfolgst du. Ganz automatisch. Und wenn wir mehr möchten Abbild Gottes werden, so wie wir geschaffen sind, wie wir gedacht sind, so übrigens, wie wir auch nur richtig funktionieren, müssen wir Gott zurück ins Zentrum von unserem Herz rücken. Kommen wir zum nächsten Punkt. Sklavenmentalität aufgeben. Ist vielleicht ein grosser Begriff. Habt ihr gewusst, dass es in Südkorea so Umerziehungscamps gibt für Flüchtlinge aus Nordkorea? Das klingt ein bisschen böse, Umerziehung. Wenn wir eher Nordkorea zuordnen. Aber die Sachlage ist die. Wenn Nordkoreaner flüchten nach Südkorea, dann kommen sie in eine Welt rein, die ihnen vollkommen fremd ist. Unsere sogenannte freie Welt, das kennen sie nicht. Die sind unter einem Regime, das hat es nicht gegeben. Für die meisten, die in Nordkorea sind, wahrscheinlich sind sie leben, nicht gegeben. Und dann gibt es in Südkorea extra so Lager, wo man ihnen so das grundlegende Leben in einer demokratischen, kapitalistischen, freien Gesellschaft beibringt. Und ich habe mal so ein paar Geschichten gelesen, wo ich noch irgendwie, sie sind ein bisschen traurig, aber irgendwie auch lustig. Und zwar, eine, wo man geblieben ist, es hat einen Mann gegeben, einen Flüchtling, der hat das Prinzip von einer Bankkarte, vom EC-Kärtchen, nicht verstanden. Der hat nicht kapiert, dass man immer ein Stück Plastik in die Hand drückt und dann geht er an eine Maschine, schiebt das dort rein, tippt die Zahl ein und dann kommt Geld raus. Und das Geld gehört ihm. Ihm allein. Er hat keinen Begriff gehabt von Besitz, von sich, eigenem Besitz, der für ihn verfügbar ist und wo er selber kann verwalten kann. Das hat er nicht gekannt. Oder eine andere, ich glaube, eine Frau, die ist in Seoul, in der Hauptstadt von Südkorea, irgendwie hat sie gesehen, dass eine Demonstration stattfindet gegen die Politik oder so. Und sie hat automatisch erwartet, ich muss in Deckung gehen, jetzt kommt das Militär und verschießt alle. Sie hat das nicht gekannt, dass ich frei darf meine Meinung äußern und dann noch gegen Politik. Das hat sie nicht gekannt, sie war ihr nicht vertraut gewesen. Ich sage jetzt mal, ich glaube, uns geht es manchmal ein bisschen ähnlich mit dem Leben mit Jesus. Warum? Gell, das Leben ohne Gott prägt dich. Und, ganz wichtig, wir leben ja immer noch in dieser Welt. Und die Welt prägt dich auch. Das ist uns, ich finde das spannend, bei unseren Kindern, glaube ich, ist uns das, also bei uns, ich habe ja noch keine, aber für alle Eltern da drin, ich solidarisiere mich jetzt mit euch, bei unseren Kindern ist uns das vertraut. Darf ich mal fragen, von den Eltern da drin, wer hat nie den Gedanken gehabt, nie, oh, bei meinem Kind, der hat so einen Kollegen oder so einen Kollegenkreis, das könnte ein schlechter Einfluss sein. Darf ich mal Handzeichen, wer hat den Gedanken nie gehabt? Wer hat alles Kind da drin? Irgendwie automatisch bei denen, die uns anvertraut sind, haben wir das Bewusstsein, es könnte einen schlechten Einfluss haben auf sie. Weißt du was? Nur weil du 20 bist, heisst das nicht, dass nichts mehr einen schlechten Einfluss auf dich hat um dich herum. Was füllt deine Gedanken? Nachrichten? Eine Partei? Ein Parteiprogramm oder irgendwelche Klatschheftchen oder so Hypes wie die MeToo-Affäre oder der Klima. Also ich sage nicht, der Klimawandel ist ein Hype, verstehe mich nicht falsch. Aber das ganze Denken, das drumherum gemacht wird, was prägt dich, was macht dich aus? An was richtet sich dein Selbstwert aus? Oder deine Weltanschauung? Oder dein moralischer Kompass? Gott hat das gleiche Problem gehabt, behaupte ich, mit Israel. Gott hat Israel aus Ägypten befreit. Aber es hat 40 Jahre und das Leben von einer ganzen Generation gebraucht, dass er Ägypten auch aus Israel herausgebracht hat. Dass sie ihre Sklavenmentalität aufgegeben haben. Sie sind durch geniale, unglaubliche Wunder und Zeichen aus dem Ägypten heraus befreit worden. Aber sie haben in ihrem Herz immer noch die Mentalität von Sklaven. Nein, ich kann nicht. Nein, ich darf nicht. Nein, ich will nicht. Nein, das geht nicht. Nein, ich soll nicht. Nein, das glaube ich nicht. Und das Nein hat sich immer an Gott gerichtet. Ich glaube, wenn wir wirklich möchten, nach Epheser 2, in diesen guten, wunderbaren Taten laufen, die Gott für uns bereitet hat, müssen wir jegliches zwingen, jegliches Denken aufgeben. Achtung, nicht einfach nur Denken aufgeben, das wäre völlig falsch, ich will nicht hinter die Aufklärung zurück. Jedes Denken aufgeben, das nicht prägt und durchdrungen ist von Gottes Möglichkeiten und von Gottes Absichten. Nicht aufhören zu denken, das wäre völlig verkehrt. Aber anfangen so zu denken, wie Gott denkt. Unser Selbstwert, dein Selbstwert, der ist da. Das bist du Gott wert gewesen. Der Tod von seinem Sohn am Kreuz. Mehr Wert kriegst du nicht, aber mehr Wert gibt es nicht. Unsere Weltanschauung muss sich an Gottes Absichten ausrichten, nicht an meine. Und auch nicht an denen von Gary Pfister oder von Blocher oder von sonst irgendetwas. Die machen alle Sachen richtig und die machen alle Sachen falsch. Genauso wie du und ich. Unser moralischer Kompass muss sich an Gottes Wesen und an Gottes Liebe ausrichten. Schlussendlich, unsere ganze Lebensmentalität muss durchdrungen sein von Gottes Gedanken über uns und über alles andere. Wenn du einen Gedanken hast in deinem Kopf über andere Menschen, über die Welt, oder, und das ist wahrscheinlich immer das Schwierigste, wenn du einen Gedanken hast in deinem Kopf über dich, wo Gott nicht hat über dich, dann glaubst du eine Lüge. Sklavenmentalität aufgeben. Und das führt zum letzten Punkt, einen Lebensstil antrainieren. Oh ja, genau, hat auch noch so ein tolles Bild. Sein Kopf soll voll sein von dem, wie Gott denkt. Sklavenmentalität loslassen. Und einen Lebensstil anfangen, trainieren. Ich rede davon trainieren, das ist ein Üben, ein Innenwachsen, wie Gott denn für uns gedacht hat. Ich möchte gerne da nochmal ein Zitat von N.T. Wright vorlesen. So wie antike Herrscher Statuen von sich selbst in weit entfernten Städten aufstellen konnten, um die unterworfenen Völker daran zu erinnern, wer über sie herrschte, so hat Gott sein eigenes Ebenbild, den Menschen, in diese Welt gesetzt, damit die Welt sieht, wie ihr Herrscher ist. Und da kommen wir zurück zum Warum von der Veränderung. Was wir anschauen, das verändert uns. Und wenn wir uns verändern, verändert sich die Art und Weise, wie wir unser Leben leben. Und das ist Gottes Ziel mit uns. Es heisst, Gott hat offensichtlich die Schöpfung geschaffen. Alles, was es gibt, ist von Gott geschaffen, ist von Gott gedacht, ist von Gott gemacht. Aber es heisst nur vom Mensch, dass Gott ganz bewusst ihn in seinem Bild geschaffen hat. Ich glaube, die ganze Schöpfung widerspiegelt die Herrlichkeit Gottes. Das steht auch in der Bibel. Aber nur vom Mensch heisst es, dass er bewusst in seinem Bild gemacht worden ist. Gott verbietet den Menschen immer, um sich ein Bild von ihm zu machen. Um es anzubeten. Er sagt immer, macht euch. Nichts, was deine Hände machen, ist mir würdig. Spannend ist, ich behaupte, Gott hat sich selber ein Abbild geschaffen. Am sechsten Schöpfungstag. Nämlich der Mensch. Wir sind nicht Gott. Wir sind in seinem Bild geschaffen. Den Unterschied dürfen wir nie vergessen. Wir sind berufen, um seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und Gott möchte, genau wie in dem Zitat, durch wie früher Herrscher Statuen von sich aufgestellt haben, damit die Leute gewusst haben, der ist es. Ich glaube, Gott hat dich und mich berufen und geschaffen dafür, dass die Schöpfung den Schöpfer dürfen kennen. Durch uns. Weil er in uns lebt. Nicht weil du und ich sind wie der Schöpfer. Weil er in uns lebt und weil wir sollen durchdrungen sein von dem, wie er unser Leben gedacht hat. Da sind wir bei Epheser 2,10 und bei Psalm 115. Er hat uns die Schöpfung anvertraut, dass wir durchdrungen sind von seinem reichen Fundus an Ideen. wie wir unser Leben leben sollen. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Gott hat gute Gedanken für dich und mich. Und er möchte, dass wir sie bei ihm abholen. Gott hat gute Sachen, die wir tun können. Aber es ist an uns, dass wir es ergreifen. Gott zwingt uns nicht auf. Gott zwingt uns nicht auf, dass er ist. Er drängt sich nicht ins Zentrum von unserem Herz hinein. Und wenn ich merke, dass ich in meinem Herz hinein etwas habe, wo nicht Gott ist, dann muss ich mich entscheiden. Opfere ich das Gott? Das bedeutet, Gott etwas opfern bedeutet meiner Meinung nach immer, ich gebe etwas in Gottes Hand, in seine liebende, väterliche Hand und schaue, was er damit macht. Opfern hat immer so etwas, ich verliere etwas. Ich weiß nicht, ob ich etwas verliere. Ich glaube, wenn ich es Gott in die Hand gebe und schaue, was er damit macht, wird es besser. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, ich schiebe Gott auf die Seite. Ist auch möglich. Und weißt du was? Ich behaupte sogar, Gott wartet auf uns, bis wir bereit sind, um ihm das Zentrum von unserem Herz zu überlassen. Gott hat Zeit. Aber wir sind nicht ewig. Unsere Zeit läuft irgendwann ab. Ich glaube, wir sind berufen für Grossartiges. Für ein Leben in der Fülle von Gottes Liebe und von der Zuneigung Gottes und von seinen Werken. Aber es ist an uns, dass wir das Leben ergreifen und aktiv leben. Und Gott schaffen an uns und in uns, dass wir fähig werden, zum Repräsentanten sein von unserem Schöpfer. Ihm alle ehren, ihn gross machen, ihn verherrlichen. Ihn allein. Genauso wie du nicht den Spiegel toll findest, sondern das, was du im Spiegel siehst.